Neue Krimis.
Jetzt ist wieder Crime Time bei uns und ich muss sagen, ich freue mich immer richtig auf diese neue Krimi-Bestenliste, weil sich darauf eigentlich immer Bücher finden, die Lesefreude pur bringen. Jetzt also die Liste für mein, bei mir ist einer der Juroren, mein Kollege Kolja Mensing. Diesmal mit 6 Neueinstiegen, unter anderem auch der Top-Titel The Mailman von Andrew Welch Huggins. Ist denn da ernsthaft ein Postbote, also der Mailman, die Hauptfigur in diesem Krimi?
Ja, also dieser Mailman ist allerdings schon ein ziemlich spezieller Postbote. Der Mann heißt Carter, Mercury Carter, und er hat sich als Kurierfahrer selbstständig gemacht und wird immer dann engagiert, wenn es so um eine Lieferung geht, die ja besonders wertvoll ist oder auch möglicherweise ein bisschen heikel, denn dieser Carter liefert wirklich immer persönlich und unter allen Umständen. Das ist sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal.
Und was hat er jetzt da diesmal im Paket quasi? Womit hat er es auf die Krimi-Bestenliste geschafft?
Ja, das erfährt man tatsächlich erst sehr spät. Es geht damit los, dass Carter ein Paket an eine Rechtsanwältin in Indianapolis zustellen soll, die sich allerdings genau in diesem Moment in den Händen von 4 schwer bewaffneten Gangstern befindet. Das heißt, wenn Carter seine Lieferung zustellen will, dann muss er eingreifen. Das macht er dann auch so sehr robust. Die ersten beiden Gangster erledigt er mit seinem stahlverstärkten Klemmbrett und was er sonst noch so zur Hand hat. Und dann beginnt wirklich so eine absolut streaming-taugliche Verfolgungsjagd, bei der Carter eben nicht nur von seinem Berufsethos angetrieben wird, also seine Lieferung wirklich immer persönlich zuzustellen, sondern auch von so einem ja so leicht übersteigerten und auch etwas abgründigen Sinn für Gerechtigkeit. Und beides macht ihn natürlich zu einer sehr amerikanischen Figur. Also dieser Carter, das ist so ein echter Recht- und Gerechtigkeits-Selfmade-Man. Und dass er dann auch noch Paketbote ist, also zu der Berufsgruppe gehört, die aktuell ja so das Symbol für den Plattformkapitalismus ist, das ist schon mal ein ganz interessanter Kontext, in dem man diesen erst einmal einfach nur super spannenden und super lustigen Thriller eben auch stellen darf. Mailman von Andrew Welch Huggins.
Und wäre das jetzt auch für dich, also ich meine, bei so Jury-Sitzungen, da gibt es ja wahrscheinlich auch immer Diskussionen. Und war das auch so dein Top-Titel oder hättest du jetzt so lieber ein anderes Buch auf der Spitze gesehen?
Ja, Jury-Sitzungen haben wir ja leider gar nicht. Wir schreiben uns immer nur E-Mails, macht aber auch Spaß. Und ja, also ganz klar, Mailman ist für mich auf jeden Fall der beste Krimi im Mai. Allein schon wegen diesem Klemmbrett, das da zur Waffe wird. Das ist so richtiger Thriller-Slapstick, ganz toll. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Herzenstitel auf der Liste. Und das ist Die große Hitze von Denise Miner, einer schottischen Krimi-Autorin. Andrea, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, hier schon mal über die gesprochen. Du liest die auch.
Ich lese die auch sehr gerne.
Wir haben
uns
auch schon mal Bücher geliehen.
Ja,
ne?
Genau.
Und,
so,
ja. Und diese Denise Miner, die hat jetzt eben mit Die große Hitze ausgerechnet Raymond Chandlers Philip Marlowe wieder zum Leben erweckt. Und es klingt ja erstmal absurd, also ausgerechnet die Schottin Denise Miner schreibt jetzt einen neuen Marlowe.
Ist schon irgendwie schräg. Was ist denn das dann für eine Herangehensweise? Also parodiert sie das oder aktualisiert sie das? Spielt das im Heute?
Ja, also Denise Miner hat ihren Marlowe tatsächlich historisch korrekt im Los Angeles der 30er Jahre angesiedelt. Und auf den ersten Blick wirkt es tatsächlich so, als hätte man so in den Händen ein verschollenes Manuskript von Raymond Chandler, was jetzt wieder aufgetaucht ist. Also allein die Anfangssituation. Marlowe wird er in das Haus eines Millionärs gerufen, der sich Sorgen um seine Tochter macht. Und gefühlt fangen ja eigentlich alle Marlowe-Romane so an. Ganz sicher natürlich Chandlers Jahrhundertkrimi Der große Schlaf. Und die Sprache, Denise Miner, baut wirklich geradezu liebevoll Chandlers Stil nach. Also diese Mischung aus Lakonie, Pathos, Poesie, mit der Chandler damals den Krimi revolutioniert hat. Und Miner schafft das sogar, so völlig überzogene Chandler-eske Metaphern wie eine struppige Morgendämmerung wirklich so beiläufig in den Text zu streuen, dass es kein bisschen nach Parodie oder Fake-Zitat klingt. Das finde ich sehr beeindruckend.
Mhm. Aber also macht sie so eine Art Hommage an Chandler? Muss man selber als Leser, reicht es jetzt, dass ich Denise Miner-Fan bin, oder muss ich auch Chandler-Fan sein, um das zu mögen?
Also ich glaube, Chandler-Fans kommen hier unbedingt auf ihre Kosten. Ich glaube aber auch, dass Die große Hitze tatsächlich auch so als zeitgemäße Einstiegslektüre funktionieren könnte. Denise Miner liefert eben nicht nur eine Hommage an die wahrscheinlich bekannteste Krimi-Figur des 20. Jahrhunderts, sondern Auch sowas wie eine kritische Rekonstruktion des Marlowe-Mythos. Der Philip Marlowe verkörpert ja so ein ganz bestimmtes, reaktionär, keusches Männerbild. Aus heutiger Sicht hat das so fast was Inselhaftes. Ein Macho mit Anstand und Haltung. Ja, klar, Gefühle können irgendwie vorkommen, aber die schmecken immer so ein bisschen nach Whisky und Mundwasser. Und ja, Frauen finden diesen Marlowe dann irgendwie auch sexy, aber Sex im engeren Sinne kommt ja in diesem Konzept und in diesen Büchern, in diesen Romanen überhaupt nicht vor. Und mit Blick auf dieses seltsam haltbare Männerbild bietet Denise Miner jetzt was ganz anderes an. Ihr Marlowe ist jetzt kein Feminist, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist ein Philip Marlowe, der sich so ganz selbstverständlich in queeren Kontexten bewegt oder der kein Problem damit hat, dass zum Beispiel eine frauengeführte Detektei gerade sehr viel mehr Erfolg hat als er selbst mit seinem komischen Ein-Mann-Büro. Und das Verrückteste ist, das funktioniert eben auch. Das ist ein super Krimi. Und auf jeden Fall hat man danach Lust, nochmal einen neuen oder vielleicht ja auch einen ersten Blick in diese Chandler-Klassiker zu werfen.
Also Denise Miner und die große Hits und Andrew Welch Huggins, The Mailman, lege ich mir mal so auf meinen Stapel. Aber jetzt akut fürs Wochenende, was muss ich mir da unbedingt jetzt mal mitnehmen?
Naja, also ich lese Krimis ja auch, weil man in Krimis besser als bei anderen Genres, finde ich, sehr direkt was über das Erzählen und über richtig interessantes Storytelling lernen kann. Und ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist der Krimi Noch fünf Tage. Helena Falke ist die Autorin. Der Name ist allerdings ein Pseudonym. Die Geschichte spielt in der Schweiz, in Davos, wo eine sehr reiche Familie bei einem Giftanschlag ums Leben kommt. Ihr Essen ist vergiftet worden. Und die Tatverdächtige Nummer eins ist natürlich die Köchin der Familie, die allerdings auch etwas von dem Gift abbekommen hat und nur noch, darum der Titel, sie hat nur noch 5 Tage zu leben. 5 Tage, in denen sie ja, ihre Unschuld beweisen muss. Und das Spannende ist eben diese Erzählsituation. Die Köchin, das ist eine extrem talentierte Köchin übrigens, die wird in einem Zimmer im Krankenhaus isoliert und muss wie Scheherazade in 1001 Nacht gegen den Tod anerzählen. Also gegen den Tod eine Geschichte finden, eine Geschichte rekonstruieren, die den Mord an ihren Arbeitgebern erklären kann. Es gibt also so eine extreme räumliche und zeitliche Begrenzung. Das verlangt eine maximale Erzählökonomie und ein paar sehr raffinierte dramaturgische Tricks. Und ich fand es sehr eindrucksvoll, wie Helena Falke das umgesetzt hat. Und jetzt muss ich natürlich nur noch ermitteln, wer sich wohl hinter diesem Pseudonym verbirgt. Das weiß
absolut.
Ich nicht.
Absolut, ja, das wollen wir rausfinden. Aber ich weiß jetzt gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber ist ja toll, wenn man viele gute Bücher noch vor sich hat. Danke, Kolja, für diesen Einblick in die aktuelle Krimi-Bestenliste für den Mai. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.